Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hocke ja auch wieder unspektakulär im Studio rum und bin nicht mehr Carla Kolumna-mäßig in Stuttgart unterwegs. Heute zeichnen wir schon mittwochs auf, weil wir ja morgen alle den Feiertag feiern. Es ist der 2. Oktober am frühen Nachmittag und ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW.
Und ich bin immer noch Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Und wie immer lese ich euch jetzt die Themen vor. Wir haben folgende Themen. Nach dem Eklat im Thüringer Landtag steht nun wieder ein AfD-Verbotsantrag im Raum. Wir sprechen mit Dennis Kenji Kipke über den geplanten Gesichtsdatenabgleich durch den Staat. Die Bundesrechtsanwaltskammer wollte BGH-Anwälten die Privilegien stutzen und hat sich dann aber beim Abstimmen vertan. Und wir haben noch ein Update zum Potsdamer Treffen und eins zur Resilienz des Bundesverfassungsgerichts.
Das ganz große Rad.
Nach dem Eklat im Thüringer Landtag vergangene Woche ist in Erfurt vorübergehend wieder Ruhe eingekehrt. Dafür hat die Bundespolitik das Thema aufgegriffen. Wir debattieren einmal mehr ein AfD-Verbotsverfahren. Stand jetzt gibt es keinen Antrag und wohl auch nach wie vor keine Einigkeit, aber immerhin so um die 40 MdB aus SPD, Union, Grünen und Linken, die dabei mitmachen wollen. Das ist noch weit weg von der notwendigen einfachen Mehrheit. Gestern, also am Dienstag, machte eine Meldung die Runde, dass die CSU im Bundestag schon einmal nicht mitmachen will. Und Dobrindt sagte, AfD müsse man nicht verbieten, aber wegregieren. Aus der FDP hört man dazu derzeit nichts. Der SPD-General Kühnert hält das Ganze für zu riskant, weil die Verfassungsfeindlichkeit der AfD nicht bewiesen sei. Das sagte er bei Micky Beisenherz beim sehr guten Sender NTV.
Das müsst ihr einfach jetzt mal so hinnehmen. NTV ist einfach ein super Sender.
NTV ist ein guter Sender, aber sehr gute Website, wirklich sehr gut. Klingbeil klang ähnlich und in Sachsen-Anhalt wiederum befürchtete man, dass der rechte Rand durch so ein Verbotsverfahren eher noch gestärkt würde, also diese klare Befürchtung, ne, dass die Kartellparteien sich jetzt gegen die arme kleine AfD verbünden.
Naja, vielleicht, und das Problem ist ja auch dann immer das viel zitierte, ja, wenn man die Partei verbietet, sind ja die Wählerinnen und Wähler nicht weg. Ne, was ist dann mit dem Volkswillen der 30% irgendwie?
Ja, was man nicht ganz von der Hand weisen kann, ne?
Ja, genau.
Trotzdem wollen wir euch ganz kurz einmal, falls ihr jetzt vielleicht auch irgendwelche Prüfungen vor der Brust habt, das Parteiverbotsverfahren noch einmal zusammenfassen. Geregelt ist es in 21-Grundgesetz. Dort übrigens auch der Ausschluss der staatlichen Finanzierung. Entscheidend tut das Bundesverfassungsgericht. Das
den Ausschluss der staatlichen Finanzierung, den will ja diese Gruppe von Abgeordneten offenbar quasi als Hilfsantrag stellen, ne? Dass dann die AfD ausgeschlossen worden
genau,
wird.
Genau, das geht ja jetzt auch ausdrücklich.
Ja.
Genau, das geht auch ausdrücklich. Das steht jetzt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin. Es wurde ja vor nicht allzu langer Zeit alles angepasst. Und ja, entscheidend darüber das Bundesverfassungsgericht. Und das steht in 21 Absatz 4. Beim BMI steht übrigens Absatz 2 Satz 2. Kleiner Hinweis an die lieben Kollegen, kann man die Webseite gerade in diesen Tagen mal irgendwann aktualisieren. Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Pia, du lachst so, aber klar, kleine Gehässigkeiten müssen wir schon einbauen gegen das System.
Ich habe mich gewundert über die Kollegen im BMI. Aber okay, also du fühlst dich mit allen kommunikativen Menschen einfach irgendwie verbunden, ne? In den Kommunikationsabteilungen.
Interessant. Alte Verbundenheit ja. Noch. Naja, wie auch immer. Die Antragsberechtigung haben wir abgefrühstückt. Ja, zur Wiederholung noch einmal. Es gab Verbotsverfahren gegen NPD. Einmal 2003 gescheitert wegen der V-Leute und einmal 2017 gescheitert, kurz gesagt, weil die NPD einfach nicht mehr gefährlich genug war.
Sie war zu unbedeutend.
Zu unbedeutend, genau. Damit sind wir auch mittendrin in den Voraussetzungen. Also der Obersatz quasi steht in 21 drin. Partei muss sich also gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, sie beeinträchtigen, beseitigen wollen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Und das fasst man dann zusammen, dass sich das aus den Zielen oder dem Verhalten der Anhänger ergeben muss. Wobei Anhänger, da ergeben sich dann diverse Zurechnungsprobleme. Und dann gibt es noch das Tatbestandsmerkmal Ausgehen. Und das umfasst planvolles, aktives Handeln. Und es muss eben möglich sein, dass dieses Handeln auch diese Gefährdung hervorruft. Das war eben beim NPD-Verfahren von 2017 anders. Heute sicherlich etwas leichter begründbar, weil die NPD war damals ja wirklich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und bei der AfD kann man das heute sicherlich nicht sagen. Die Musik wird wahrscheinlich eher dann dort spielen, wo man sich fragt, sind die Ziele der Anhänger und das Verhalten der Anhänger wirklich so ausgeprägt und zurechenbar, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass diese Voraussetzungen gegeben sind.
Es wird halt nicht reichen, dass man irgendwie einen wahnsinnig gewordenen Björn Höcke irgendwo hat und ein paar rechtsextremistische Freaks, die als solche anerkannt sind, sondern es muss sich halt wirklich durch die ganze Partei ziehen. Und das wäre dann eben ist einfach eine Nachweisfrage, ne? ob dieser Nachweis gelingen könnte.
Ja. Genau, und es wird übrigens immer gerne mit dieser Formulierung aktiv-kämpferische, aggressive Haltung gearbeitet. Vielleicht sind da ja Staatsrechtler unter euch, die uns das mal ein bisschen aufklären wollen. Wenn man nämlich mal nachschaut, ist in den Urteilen zur NPD von 2017 und 2003 davon nichts zu lesen. Also in der Wiedergabe der Argumentation der Parteien schon, nicht aber im eigentlichen Urteil. Auf der Webseite des Bundesverfassungsgerichts ist es noch unter der Überschrift Parteiverbotsverfahren, wie läuft das eigentlich, noch enthalten, aber die Formulierung stammt eigentlich aus dem KPD-Urteil aus den 50er Jahren. Also das finde ich ein bisschen komisch, aber ihr habt jetzt jedenfalls die Voraussetzung mal gehört und wenn ihr dem Korrektor ein Signalwort geben wollt, dann wäre das mit aktiv-kämpferisch-aggressiver Haltung gegeben. Und jetzt, damit ihr sprechfähig seid, noch einmal die Frage, warum flammt denn jetzt diese Debatte eigentlich auf? Was hat das Ganze mit dem Eklat in Thüringen zu tun? Pia.
Ja, das müssen wir ja noch einmal kurz nachziehen, weil wir in der vergangenen Woche ja ein bisschen so spät mit der Aufnahme waren, dass es quasi im Thüringer Landtag gerade hoch herging. Da hat es ja richtig geknallt. Die CDU wollte, dass der Alterspräsident von der AfD eine Abstimmung über die Geschäftsordnung zuließ. Der Alterspräsident wiederum hat versucht, den Rednern das Mikro abzustellen. Die CDU sprach am Ende von Machtergreifung und klagte am Freitagabend. Er ging ein Beschluss des Verfassungsgerichtshofs. Das lief also sogar noch katastrophaler als erwartet. Der Verfassungsgerichtshof, der war ja schon alertet, weil halt alle schon davon ausgingen, dass das Gericht angerufen wird, weil gesetzlich nicht geregelt ist, was passiert, wenn die Kandidatin, war es da in Thüringen, für den Job des Landtagspräsidenten, der gewählt werden musste, keine Mehrheit kriegte. Das war eine AfD-Kandidatin und es war eigentlich absehbar, dass die nicht gewählt werden würde, obwohl eben die AfD als stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht dafür hat. Aber so weit kam es dann erst gar nicht, dass man sich diese Rechtsfrage hätte stellen müssen, denn die anderen Parteien wollten es darauf offenbar gar nicht ankommen lassen. CDU und das Bündnis Sarah Wagenknecht haben dann beantragt, schon vor der Wahl des Landtagspräsidenten über einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung abzustimmen. Und zwar so, dass dann alle Fraktionen und eben nicht nur die stärkste Fraktion, die AfD, schon ab dem ersten Wahlgang ein Vorschlagsrecht für die Wahl des Landtagspräsidenten haben sollten. Das hat aber der Alterspräsident, der dann eben diese konstituierende Sitzung leitet, weil es halt noch keinen Landtagspräsidenten gibt, schlichtweg mal abgelehnt, hat das alles als rechtswidrig angesehen unter Bezugnahme auf die Rechtsauffassung der AfD. Das fand ich auch sehr interessant. Also Teutler heißt der Mensch, der hat Wortmeldungen und Anträge abgelehnt, hat versucht, Abgeordneten das Wort zu entziehen, Ordnungsrufe verteilt und, du hast es schon gesagt, irgendwie Mikros dicht gemacht. Und er hat sich sogar geweigert, die Beschlussfähigkeit des Landtags überhaupt festzustellen. Das Ganze ist ziemlich eskaliert und wurde richtig laut, also sehr ungewohnt für deutsche Verhältnisse. Und der CDU-Abgeordnete Andreas Bühl war das am Ende, der dann gesagt hat, was sie hier betreiben ist Machtergreifung.
Ja genau, also ich glaube, der hatte versucht, die Mikros abzustellen. Er hat, glaube ich, die Landtagsverwaltung angewiesen. Ob das dann passiert ist, weiß ich nicht so genau. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das dann gescheitert ist. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, das ist tatsächlich das ist relativ einmalig, gleich zu Beginn mal zu sagen, so, macht mal die Mikros dicht, weil es wird mir zu laut.
Ich höre euch eh nicht zu. Ja.
Genau. Und das mit der Machtergreifung, da weiß ich nicht, ob der Herr Bühl sich da einen Gefallen mitgetan hat, weil das stieß dann doch auch auf wieder aufgeteiltes Echo. Mhm. Naja, in der letzten Folge zeichneten wir gerade noch auf, als das alles so losging. Da begann es gerade mit den Tumulten. Die CDU hat dann den Verfassungsgerichtshof in Thüringen angerufen und der hat am Samstag entschieden, also Wochenendarbeit.
Das war natürlich nur im Mai-Verfahren und deshalb gibt es auch keine öffentlich abrufbare Entscheidung, sondern nur eine knappe, aber ziemlich präzise Pressemitteilung und demnach war die CDU ganz überwiegend erfolgreich. Da muss man jetzt nochmal kurz sagen, was die CDU überhaupt wollte. Die hat beantragt, den Alterspräsidenten zu verpflichten, die Anträge von CDU und BSW zur Änderung der Geschäftsordnung zur Abstimmung zu stellen. Also die wollten eigentlich überhaupt nur erreichen, dass darüber mal abgestimmt werden darf. Das ist dann auch passiert. Der Teutler musste also tatsächlich dann am Samstag, da hatte sich der Landtag schon wieder zusammengesetzt, die neue Tagesordnung mit diesem Antrag zur Abstimmung stellen. Der Verfassungsgerichtshof hat auch klargestellt, dass die Debatte und die Beschlussfassung über Änderungen der Geschäftsordnung auch schon vor der Wahl des Landtagspräsidenten zulässig sind und hat dabei ganz ähnlich argumentiert wie neulich das Bundesverfassungsgericht. Wir haben es gemacht in der Folge 22 zu den Ausschussvorsitzenden. Da ging es ja auch um den AfD-Ausschussvorsitz und hat gesagt, die Abgeordneten entscheiden über die Tagesordnung, über deren Gegenstände und deren Reihenfolge und das auch in der konstituierenden Sitzung. Abgeleitet wieder mal aus der Parlaments- und der Geschäftsautonomie. Und der Verfassungsgerichtshof hat auch direkt mit festgestellt, dass eine Regelung, die vorsieht, dass alle Fraktionen, also eben nicht nur die stärkste Fraktion, schon im ersten Wahlgang Wahlvorschläge für den Landtagspräsidenten oder die Präsidentin machen dürfen, Verfassungsrecht nicht verletzt. Also, dass das weder gegen Thüringer Verfassungsrecht verstößt, noch gegen Gewohnheitsrecht. Den letzten Satz, den fand ich auch sehr schön in dieser Pressemitteilung. Eine Nichtbehandlung des auf die Änderung der Wahlmodalitäten des Landtagspräsidenten gerichteten Antrags durch den Alterspräsidenten kommt deshalb unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt in Betracht.
Teutler hat ja dann, das fand ich dann ganz beachtlich, da haben ja dann wahrscheinlich viele Leute in den Livestream reingeschaut, was macht er denn jetzt? Und da hat er ja wirklich klein beigegeben und dann sozusagen gesagt, daran werde ich mich jetzt halten.
Ja, das war so. Die Geschäftsordnung wurde dann geändert und dann wurde Thaddäus König von der CDU gewählt als Landtagspräsident, dem alle anderen Parteien vorher offenbar ihr Vertrauen schon ausgesprochen hatten. Die einzige nominierte Gegenkandidatin von der AfD, Wiebke Musal, ist durchgefallen. Vermutlich nicht nur deshalb, weil sie schon mal wegen Betrugs verurteilt worden ist. Also der CDU-Kandidat ist jetzt der Landtagspräsident und quasi die alte Wertordnung ist fürs erste Mal wieder hergestellt. Und du hast recht, Teutler hat sogar nochmal betont, dass er sich an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hält. Man sollte ja irgendwie denken, das sei eine Selbstverständlichkeit. Aber man hätte ja auch annehmen sollen, es sei eine Selbstverständlichkeit, dass selbst die AfD nicht die allerkleinste Möglichkeit, irgendwie sich auf einer sehr organisatorischen Ebene mal ein klein bisschen Macht auszuüben, sofort nutzt, um eine totale Eskalation zu provozieren. Und so schließt sich dann auch der Kreis zu einem möglichen Verbotsantrag. Denn obwohl es heißt, der AfD-Parteiverbotsantrag sei seit Monaten vorbereitet worden, wovon man natürlich ausgehen kann, sowas macht man ja nicht in einem Tag. Ne? Das ist eine riesige Materialsammlung, die da angesammelt werden muss. War dieser Eklat in Thüringen jetzt vielleicht kein ganz schlechter Moment, um die Idee mal ausformuliert auf den Tisch zu legen. Also es zeigt sich ja einmal mehr sehr deutlich, was passieren würde, wenn die AfD an die Macht käme und dass sie wirklich parlamentarische Gepflogenheiten überhaupt nicht interessieren, dass sie jede gesetzliche Lücke ausnutzt, um sich auf ihre eigene Rechtsauffassung zu stützen und das nicht im Sinne des Parlaments oder des Volks, das sie repräsentieren muss, sondern einfach nur parteipolitisch. Und zwar auch dann, wenn sie die Partei eigentlich gar nicht repräsentieren darf, denn so ein Alterspräsident, der ist natürlich nicht als AfD-Mann dort oder als Mann irgendeiner Partei, sondern ist zur Neutralität verpflichtet und soll diese Sitzung irgendwie auf die Reihe kriegen.
Ja, weil er demokratisch, es wurde dann zwischendurch von der CDU, glaube ich, gesagt, nicht legitimiert ist. Ich bin nicht sicher, ob das komplett stimmt, aber jedenfalls nicht so legitimiert ist, wie ein gewählter Landtagspräsident wäre, ne? Weil er ist ja nur qua Alter da.
Genau, aber selbst der Landtagspräsident wäre ja zur parteipolitischen Neutralität grundlegend verpflichtet, ja, wenn er die Sitzungen leitet. Also das ist ja im Prinzip genau diese Argumentation, die das Bundesverfassungsgericht auch bei all diesen Positionen fährt. Das sind halt quasi parteipolitisch neutrale Positionen, weil es da eben nicht um Parteipolitik geht, sondern um ein Amt im Parlament. Naja, aber ich meine ehrlich, diese Risiken waren alle irgendwie klar, die lagen auf dem Tisch. Nicht nur, aber vor allem auch das Thüringen-Projekt, des Verfassungsblock, hat darauf seit Monaten, fast schon seit Jahren hingewiesen auf diese gesetzlichen Lücken und darauf, was passieren kann. In Thüringen ist nichts passiert, in anderen Ländern ist nichts passiert und auf Bundesebene ist bisher auch nichts passiert. Wenn man mal von den Überlegungen zur Resilienz des Bundesverfassungsgerichts absieht, kommen wir später nochmal drauf. Und jetzt war man halt am Ende darauf angewiesen, dass ein Verfassungsgericht entscheidet, dass man die Absicherungen, die man halt über Monate und Jahre nicht eingezogen hat, schnell noch in der konstituierenden Sitzung einziehen kann. Könnte man sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, was das für die Zukunft bedeuten könnte.
Ja, ich glaube, da haben so einige Menschen gerade ein bisschen bereut, nicht früher aktiv geworden zu sein. Du erinnerst dich, dass die Ampelfraktionen mehr für Sicherheit tun wollten, wegen Migration, innere Sicherheit, Terrorgefahr. Zu den Maßnahmen gehörten mehr Kontrollbefugnisse für die Polizei, Abschiebegründe und so weiter, aber eben auch Befugnisse für die Polizei, nämlich biometrische Daten aus dem Netz, Gesicht und Stimme vor allen Dingen, automatisiert abzugleichen. Und die Polizei muss endlich im Jahr 2024 ankommen, so lautete jedenfalls der Tenor vieler Innenpolitiker. Und das geht viel zu weit, sagten wiederum Fachleute jetzt bei einer Anhörung im Bundestag. Und einer, der dort war als Spezialist, war Dennis Kenji Kipka, Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Universität Bremen. Und er war eingeladen von der FDP-Fraktion, was deswegen ein bisschen pikant ist, weil das ja die Leute sind, die das Gesetz eigentlich beschlossen haben. Und bei Kipka kann man eigentlich schon damit rechnen, dass er damit relativ hart ins Gericht gehen wird. Also ich glaube, das war ein gar nicht so ungeschickter Move, aber ein bemerkenswerter. Und Professor Kipka habe ich gefragt, was denn nun so schlimm ist, wenn die Behörden Facebook-Fotos mit ihren Daten abgleichen. Professor Dennis Kenji Kipker, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, wir wollen sprechen über Biometrie, über Gesichtserkennung. Wir hatten da kürzlich im Bundestag eine Anhörung, da ging es um mehrere Gesetzentwürfe, über die wir jetzt sprechen wollen. Da geht es um Verbesserung der Terrorismusbekämpfung und dort drin befinden sich Regeln, Befugnisse, die erlauben sollen, dass Behörden, Bundeskriminalamt und Bundespolizei biometrische Daten zu Gesichtern und Stimmen mittels automatisierter technischer Verfahren mit Internetdaten, zum Beispiel aus sozialen Medien, abgleichen können. Ja, wir kennen da so einen Fall, den berühmten Fall der RAF-Terroristin Daniela Klette, die sozusagen von Journalisten einfach so in sozialen Medien ausfindig gemacht wurde. Das soll nun der Staat auch dürfen. Wo ist das Problem?
Also das Problem ist eigentlich ganz klar, die informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, das für jede Bürgerin und für jeden Bürger gilt. Und das besagt erstmal, dass personenbezogene Daten, und über die sprechen wir, also über sensible personenbezogene Daten, eben nur in Ausnahmefällen erhoben werden dürfen. Und da müssen sich natürlich Privatunternehmen, genauso wie Behörden, rechtfertigen. Und was wir hier mit diesem Gesetzentwurf sehen, der mit dem Sicherheitspaket dann tatsächlich auch zum Gesetz werden soll, ist, dass man diesen Ausnahmefall zur Regel machen will. Das heißt, dass man in technischer Hinsicht erstmal schauen will, wie kriegen wir überhaupt diese ganzen biometrischen Daten in eine Datenbank möglicherweise rein und dann darüber entscheidet, wie wertet man das Ganze aus? Die Krux an der ganzen Geschichte, wenn man sich diesen Gesetzentwurf einmal anschaut, ist, dass natürlich beschrieben steht, unter welchen Umständen Daten verarbeitet werden dürfen. Also es geht da natürlich um Kapitalverbrechen, teilweise auch wirtschaftsbezogene Straftaten, wie zum Beispiel Wohnungseinbruch, Diebstahl oder Sportwettbetrug. Aber andererseits wird in technischer Hinsicht nicht formuliert, wie man denn diesen Abgleich vorbereiten will. Das heißt also, wie man diese biometrischen Daten, Stimmdaten, Gesichtsdaten aus dem Netz sammeln will, sie irgendwo aggregieren will, um sie dann später, bezogen auf diese Ermächtigungsgrundlagen, einzelfallbezogen abgleichen zu können.
Das heißt, das wäre eine technische Voraussetzung, dass man eine Datenbank anlegt, oder ist damit vielleicht auch einfach nur gemeint, dass die Polizei sozusagen mal bei Facebook irgendwie ein Foto raussammelt und dann das mit bestehenden Daten abgleicht? Denn die Daten, die vorhanden sind, mit denen man das abgleicht, die hat die Polizei oder haben die Behörden grundsätzlich ja rechtmäßig erlangt. Nee, unterstellen wir jetzt jedenfalls einmal. Und dann müsste es doch eigentlich nur einen punktuellen Abgleich geben können. Oder muss man dafür eine Datenbank anlegen, in der dann all diese Daten akkumuliert werden?
Also wir haben ja jetzt die Befugnis, dass eben verdeckte Ermittler auch in sozialen Netzwerken eingesetzt werden dürfen, um eben öffentlich einsehbare Chats oder öffentlich zugängliche Chatsgruppen, ich sage mal, zu infiltrieren und entsprechende Informationen, die im Bereich Straftaten relevant sind, abgreifen zu dürfen. Das sind aber dann natürlich eher einzelfallbezogene Maßnahmen. Und dieser Gesetzentwurf, der ist insoweit interessant, als dass er das technische Verfahren, das heißt jetzt, wie diese Daten im Vorfeld aggregiert werden, wie das gesammelt werden soll und letztlich auch, wie sie technisch ausgewertet werden soll, nicht genau umschreibt. Da hält man sich vornehm zurück. Es ist teilweise eben die Rede von technischen Verfahren, von Algorithmen. Es kommt auch der Begriff KI vor. Aber man legt sich jetzt nicht so genau auf das fest, was man eigentlich am Ende damit machen will. Und das ist eben das Problem. Also wir wissen nicht, wie viele Bürgerinnen und Bürger mit einem solchen Gesetz im Vorfeld einer Maßnahme, also vielleicht auch bevor überhaupt konkreter Gefahrenverdacht oder eine begangene Straftat aufgeklärt werden muss, davon betroffen sein werden. Und zudem kommt ja auch noch hinzu, wir haben ja auch seit kurzem eine KI-Verordnung in der Europäischen Union und die regelt ja auch bestimmte Verbote, wenn es um den Einsatz von Hochrisikotechnologie wie künstliche Intelligenz geht. Und darunter fällt eben auch das Anlegen solcher biometrischen Datenbanken. Und meiner Meinung nach ist es so, dass man diese technologische Offenheit bewusst gewählt hat in diesem Gesetzentwurf, um auch vielleicht sagen zu können, es geht uns gar nicht um künstliche Intelligenz, sondern eben um ein anderes technisches Verfahren. Deswegen fallen wir gar nicht unter den Europäischen AI Act und nicht unter die entsprechenden Verbotsregelungen, die man dort findet.
Glauben Sie, was Sie sagen, das ist sehr offen gehalten, dass das so offen ist, dass es dem Wesentlichkeitsgrundsatz widerspricht und deswegen schon verfassungswidrig ist?
Ja, also ich glaube, darüber kann man durchaus nachdenken. Und dieser Gesetzentwurf ist meiner Meinung nach eben auch aus verschiedenen Gründen heraus verfassungswidrig an der Stelle. Man kann sich vielleicht sogar die Frage stellen, wie sieht es eigentlich mit dem verfassungsrechtlichen Trennungsprinzip, also eben dieser Chinese Wall zwischen Polizei und Nachrichtendienst aus, weil wir ja nicht wissen, inwieweit diese Maßnahmen einfach verdachtslos im Vorfeld Bürgerdaten abgreifen an der Stelle und dann zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar machen. Was man auch vorfindet, sind keinerlei flankierende Verfahrensregeln. Ein Grundrechtsschutz durch Verfahren ist ja ein anerkannter Grundsatz schon seit langem. Und wenn wir hier über hochintensive Grundrechtseingriffe sprechen, und das tun wir einerseits in der Quantität, weil ja sehr, sehr viele Daten ausgewertet werden, sowie natürlich auch in der Qualität, weil es um biometrische Daten und damit per se besonders sensible Daten geht, dann muss ich eben auch bestimmte Löschfristen vorsehen. Ich muss Zugriffsberechtigungsregelungen vorsehen. Ich muss Regelungen zur Cybersicherheit vorsehen. Da sehen wir auch, dass die Behörden nicht unbefleckt sind, was erfolgreiche Cyberangriffe angeht. Und eben letzten Endes darüber auch sicherstellen können, dass die grundrechtliche Eingriffstiefe gewahrt wird. Das heißt, ich sehe zwei Schwierigkeiten. Einerseits diese ausufernde Weite der tatbestandlichen Grundlagen in technischer Hinsicht einerseits, aber weil auch dieser Verweis auf den Paragraphen 100a StPO überhaupt nicht passend ist an der Stelle und andererseits eben, weil es an grundlegenden verfahrensrechtlichen Regelungen, aber auch beispielsweise Befugnissen zur untergesetzlichen Konkretisierung einfach fehlt.
Jetzt haben wir ja einen Zeitgeist, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Viele Menschen haben Angst und sagen, die Behörden sollen bitte auch durchgreifen können. Und es wird ja nur noch das Argument angeführt, dass Ermittler durchaus händisch bestimmte Dinge abgleichen dürften und sozusagen ihnen jetzt nur so das Werkzeug des maschinellen Abgleichs aus der Hand geschlagen wird. Das stößt auf Unverständnis bei Ermittlern, aber sicherlich auch bei bestimmten Teilen in der Bevölkerung. Wie kann man das erklären? Also welche bestimmte Gefahr entsteht denn dadurch, wenn man so etwas jetzt so zuließe in der Weite der Anwendbarkeit, die Sie gerade beschrieben haben und mit den diffusen Mitteln, die das Gesetz im Moment andeutet?
Also wenn man sich die Entwurfsbegründung einem anschaut, dann ist es so formuliert in der Richtung, dass die Polizei mit ihren Befugnissen endlich ins 21. Jahrhundert kommen muss. Und es wird so ein bisschen so dargestellt, als ob es zurzeit keinerlei digitale Ermittlungsbefugnisse gäbe und man jetzt einfach eine Maßnahme einführt, zwingend notwendig ist. Über Geeignetheit, Erforderlichkeit sprechen wir da, glaube ich, erstmal nicht an der Stelle. Wir kennen ja auch alle den schönen Begriff Überwachungsgesamtrechnung. Und es ist ja schon seit den letzten 20, 25 Jahren so, dass digitale Ermittlungsbefugnisse nicht nur im Polizeirecht, aber auch in der Strafprozessordnung und im Bereich der Vorfeldermittlung für die Nachrichtendienste geschaffen wurden. Insbesondere da die Anschläge vom 11. September 2001 haben zu einem erheblichen Befugnisaufwuchs geführt. Und es ist ja nicht so, dass wir nur über diese eine Maßnahme, also diesen biometrischen Datenabgleich im Rahmen des Sicherheitspakets aktuell politisch sprechen, sondern wir müssen natürlich auch schauen, was wurde in der Vergangenheit geschaffen, wie wurde das genutzt und als wie effektiv haben sich bestimmte digitale Ermittlungsverfahren aus der Vergangenheit erwiesen. Das heißt, wir befinden uns hier auf einem Sediment von digitalen Überwachungsbefugnissen, die in den letzten 20 Jahren aufgehäuft wurden. Es wird natürlich immer gesagt, wir brauchen mehr, wir brauchen eine weitere Datenbank. Also wir haben ja auch noch Rechtsextremismus-Datenbank, Antiterror-Datei. Und da erklärt sich einfach nicht, womit sich das begründen lässt, dass wir gerade diese konkrete Maßnahme in dieser uferlosen Weite benötigen, wenn wir doch schon so viele Maßnahmen haben, die eben bis ins Gefahrenvorfeld hineinreichen.
Sehen Sie denn noch irgendeine Chance, dass man jetzt durch technische Maßnahmen, durch Befugnisse, durch bessere Rechtsmittel aus diesem Entwurf, den ja immerhin auch die FDP mitträgt, die ja gerne von der Gesamtrechnung, was Überwachungsmaßnahmen angeht, spricht, kann man das noch reparieren? Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass eine Datenbank angelegt wird, die ja eben nur sehr punktuellen Abgleich gestattet? Sehen Sie da noch irgendwelche Chancen oder sagen Sie, dieses ganze Vorhaben ist eigentlich zum Scheitern verdammt?
Ja, also so wie man sich jetzt technisch jetzt vorstellt, will man ja das Internet downloaden. Ja, ob das überhaupt so ein weiteres möglich ist und den Datenbestand aktuell zu halten, das lassen wir es mal so stehen, wie es ist. Aber so wie sich dieser Entwurf gegenwärtig darstellt, halte ich ihn nicht für verfassungsrechtlich konform und auch ganz schwer zu korrigieren. Also selbst wenn wir sagen, wir ziehen irgendwie verfahrensrechtliche Schutzvorkehrungen und so weiter ein, das ändert ja erstmal nichts an der tatbestandlichen Weite des Eingriffs, womit ja auch letzten Endes das informationelle Selbstbestimmungsprinzip als Bergpredigt des Datenschutzes ad absurdum oder ins Gegenteil verkehrt wird an der Stelle. Das heißt, man müsste sehen, bekommt man eigentlich die Daten her? Das ist der erste Punkt. Also wenn wir sagen, okay, wie ich gesagt hatte, wir haben ja polizeiliche Datenbanken und auch Sachen, womit wir arbeiten können, wenn man da einen Abgleich anordnet. Ja, dann sieht es schon ganz anders aus, weil wir in einem enger umrissenen Bereich drin sind. Und zum anderen wäre der Gesetzgeber auch aufgefordert, ganz klar zu konkretisieren, mit welchen technischen Verfahren will man denn jetzt tätig werden? Weil wenn ich schon die technischen Verfahren nicht kenne, ist es ja auch schwer, die Grundrechtsbelastung einzustufen. Wenn es so weit gefasst ist, dass theoretisch jedes Verfahren in Frage käme, dann muss ich natürlich juristisch gesprochen vom Worst Case ausgehen. Das heißt, ich muss vom schwerwiegendsten möglichen Grundrechtseingriff ausgehen, der mit diesen Vorschriften, die vorliegen, eben möglich ist. Und das haben wir in der Bewertung im Bundestag auch entsprechend gemacht. Und man hat ja gesehen, wozu das auch geführt hat bei den Meinungen der Sachverständigen, die sich dort geäußert haben.
Die waren ja allesamt sehr kritisch, das muss man tatsächlich sagen. Glauben Sie denn, der Staat sollte in der Lage sein, eine Daniela Klette aufzuspüren, so wie es hier Journalisten gelungen ist? Oder ist das etwas, wo sich der Staat einfach zurückhalten muss? Man muss sagen, da muss er sie bitte irgendwie im Supermarkt antreffen oder beim Tanzen live sehen oder das muss auf andere Weise gehen. Aber so einen Datenabgleich darf der Staat grundsätzlich nicht.
Also journalistische Arbeit ist ja grundsätzlich etwas anderes als die Arbeit von staatlichen Ermittlungsbehörden und unterliegt ja auch gänzlich anderen Voraussetzungen und Grundrechten, die da eine Rolle spielen. Und meiner Meinung nach ist es so, dass der Staat nicht mit diesen Mitteln, die jetzt hier in dem Entwurf angedacht werden, tätig werden kann, um Terroristen oder ähnliches oder terroristische Straftaten aufzuklären. Wir müssen eben einfach mit dem arbeiten, was wir an der Stelle auch haben und können einfach schon verfassungsrechtlich gesehen keine Massenüberwachung einführen. Also man kann ja natürlich immer mit dem chinesischen Argument kommen und sagen, ja, wenn wir alle zu 100% überwacht werden, dann gibt es eben an der Stelle auch keine Straftaten mehr und jeder kann sich sicher fühlen. Wir wissen, dass es nicht der Fall ist. Auch in China werden Straftaten begangen und allein durch Überwachung lässt sich das an der Stelle nicht aufhalten, weil zum Beispiel auch Straftaten von längerer Hand geplant werden, weil Straftaten auch durchaus im Affekt begangen werden können. Das heißt, was wir hier sehen, ist kein Allheilmittel zur öffentlichen Sicherheit, wie es aber verkürzt teilweise eben auch der Berichterstattung oder eben in politischen Diskussionen wiedergegeben wird.
Zum Abschluss noch eine Frage. Sie waren ja dort bei der Anhörung. Sie haben so ein bisschen auch die Reaktion vielleicht gesehen, vielleicht auch die Gesichter. Wie hat man dort reagiert und glauben Sie, dass die Koalition damit jetzt weitermachen wird mit diesem Vorhaben oder ist das im Grunde gescheitert, also politisch gescheitert? Sie sagen ja, es geht gar nicht verfassungsrechtlich, so etwas durchzuziehen, aber wie ist Ihr Eindruck? Wird die Koalition das machen?
Also es ist ja schon interessant, dass ich eben auch für eine Fraktion aus der Koalition da gewesen bin und mich eben entsprechend negativ äußern durfte über diesen Gesetzentwurf. Und ich glaube, an der Stelle, man ist selber überrascht von dem, was das an Auswirkungen auch in der öffentlichen medialen Debatte gehabt hat und wie sehr man letzten Endes mit diesem Entwurf auch Grundrechte aufs dünne Eis führt. Und für mich war dieser Entwurf, und ich glaube, da kann ich auch für die anderen Sachverständigen teilweise sprechen, der absolute Daten-Super-GAU, den man da gesehen hat, weil eben grundlegende verfassungsrechtliche Prinzipien einfach missachtet wurden und einfach unter das Dach der öffentlichen Sicherheit gestellt wurden. Aber man kann es ja sehr, sehr gut erkennen. In Sachsen jetzt beispielsweise sagt man, das ist vielleicht gar nicht genug. Ja, wir müssen vielleicht in das Sicherheitspaket auch noch die Vorratsdatenspeicherung drunter fassen. Ansonsten ist es kein richtiges Sicherheitspaket, wird ja politisch argumentiert. Und ich glaube, dass da Politik und Recht sehr, sehr weit in diesem Bereich noch auseinanderfallen und es eben auch wichtig ist für Juristen, dort entsprechende Aufklärungsarbeit bei Politikerinnen und Politikern zu betreiben, dass eben nicht alles, was erstmal gut klingt oder auch für Politiker plausibel klingt, juristisch möglich ist.
Herr Professor Kipker, ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant.
Danke.
Kipker lässt also kein gutes Haar an dem Vorhaben. Und, was ein wenig durchschimmerte, die FDP-Fraktion zieht mit, weil man vermutlich nicht alles blockieren kann, schon gar nicht nach Mannheim, Solingen, Essen. Aber sie kann dann immerhin den kritischen Kipke einladen und das Projekt, das sie selbst beschlossen hat, ein bisschen mit torpedieren.
Jetzt kam ja aber am Dienstag auch vom Bundesverfassungsgericht schon wieder was zu Vorschriften aus dem Sicherheitsbereich. Es hat nämlich Vorschriften aus dem BKA-Gesetz für teilweise verfassungswidrig erachtet.
Ja, das ist jetzt sicher nicht die ganz große Grundsatzentscheidung, aber auch hier geht es wieder um den Verstoß gegen das Grundrecht auf internationale Selbstbestimmung in zwei Fällen. Im ersten Fall sind unter anderem Rechtsanwälte betroffen, deswegen sind wir auch alle sehr aufgeregt.
Es waren Rechtsanwältinnen, wenn ich mich nicht völlig täusche.
Es waren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind natürlich mit betroffen und alle zwischendrin und drumherum. Das BKA-Gesetz erlaubt Überwachungsmaßnahmen gegen Kontaktpersonen von mutmaßlichen Terroristen und das sind nun mal oft Rechtsanwälte, logischerweise, und auch Rechtsanwältinnen. Und hier fehlt in der Norm ein Tatbestandsmerkmal, nämlich die Gefahrnähe. Das ist nämlich also eine spezifische, individuelle Nähe der Betroffenen zu der aufzuklärenden Gefahr besteht und nicht jemand einfach nur Rechtsanwalt ist und deswegen eben auch mal mit mutmaßlichen Terroristen zu tun hat. Und diesen Anforderungen heißt es in der Entscheidung, genügt 45 1 Satz 1 Nummer 4 BKA-Gesetz hinsichtlich der notwendigen Gefahrnähe der in Bezug genommenen verantwortlichen Person nicht. Zitat Ende.
So, und was war das Zweite, was gekippt wurde?
Beim Zweiten geht es um das Speichern von Daten gemäß 18 BKA-Gesetz. Da werden ganz grob gesagt so viele Daten vom Beschuldigten gespeichert, die eventuell noch einmal straffällig werden könnten. Da wird also zu schnell gespeichert und es gibt vor auch kein gutes Löschkonzept. In beiden Fällen muss der Gesetzgeber jedenfalls bis Ende Juli 2025 nacharbeiten.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Eigentlich wollten wir euch heute davon erzählen, dass die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer, der BRAK, sich vor knapp 2 Wochen entschieden hat, die Singularzulassung von BGH-Anwältinnen und Anwälten abschaffen zu wollen. Das ist echt sowas wie eine kleine Sensation, denn das wollten die bisher eigentlich nie. Stattdessen erzählen wir euch jetzt aber von einem echten Superfail bei der BRAK. Denn am Dienstag dieser Woche sickerte durch, dass die Abstimmung offenbar fehlerhaft war. Die BRAK hat die Stimmen falsch gewichtet. Aber jetzt mal von vorne, worum es überhaupt geht, das erklärt euch kurz meine Kollegin Denise Dahmen. Die ist Redakteurin bei uns bei BECK aktuell im Team und hat über die Geschehnisse der letzten Wochen geschrieben. Moin Denise!
Hallo!
Legen wir einmal kurz am Anfang los. Was ist überhaupt die Singularzulassung und warum sollte sie ausgerechnet jetzt abgeschafft werden?
Ja, diese Singularzulassung, wir erinnern uns, das ist eine Sonderregelung für bestimmte ausgewählte Anwältinnen und Anwälte, die dann in Zivilsachen vor dem BGH vertreten dürfen. Singular heißt es deshalb, weil sie eben nur dort vertreten dürfen und noch vor ganz wenigen anderen Gerichten, zum Beispiel dem Bundesverfassungsgericht. Ja, und andere Anwältinnen und Anwälte, die jetzt keine spezielle BGH-Zulassung haben, dürfen auch nicht vor dem BGH vertreten. Aber das gilt nur für Zivilsachen. In Strafsachen zum Beispiel gibt es keine gesonderte Zulassung beim BGH und übrigens auch nicht bei anderen Bundesgerichten, also auch vor dem EuGH zum Beispiel darf jetzt grundsätzlich jeder Anwalt und jede Anwältin auftreten. Das Ganze ist geregelt, wir sind ja hier im Jura-Podcast, in Paragraf 78 Absatz 1 Satz 2 ZPO und Näheres dann zum Beispiel zu dem Auswahlverfahren und zu den Voraussetzungen stehen in den 164 fortfolgenden BRAU.
Also es war ja tatsächlich, die Jüngeren unter uns wissen das vermutlich gar nicht, früher auch so, dass man schon fürs OLG eine Sonderzulassung brauchte. Das wurde dann mal abgeschafft unter großem Protest sozusagen der eher konservativen Anwaltschaft. Beim BGH ist es jetzt immer noch so und das ist einfach nochmal viel härter als bei den OLGs es damals war. Das ist schon freundlich gesagt, wenn man sagen würde, da darf jetzt echt nicht jeder mitmachen, ne?
Ja, genau. Also wer BGH-Anwältin oder Anwalt werden möchte, der muss erstmal vorgeschlagen werden. Also dessen Name muss auf so einer Vorschlagsliste der BRAK auftauchen. Und dann werden diese Anwärterinnen und Anwärter durch einen Wahlausschuss benannt. Und der hat auch nochmal eigene Auswahlkriterien. Für alle, die jetzt keine Vorstellung haben, aktuell gibt es 37 BGH-Anwältinnen und Anwälte und gerade läuft aber auch ein neues Auswahlverfahren, also für neue BGH-Anwälte und das ist übrigens das erste seit 2013.
Ja, das sind wirklich brutalst harte Kriterien, die man da erfüllen muss und das heißt auch immer so ein bisschen, dass der BGH sich da selbst seine eigenen Anwältinnen und Anwälte aussucht oder ist diese Kritik völlig daneben?
Also diese Singularzulassung, die gibt's schon lange und man muss ganz klar sagen, dass die auch sehr viele Befürworter hat, weil die Revisionsinstanz ist halt auch dazu da, Recht weiterzuentwickeln und Rechtsklarheit zu schaffen und damit eben nicht nur für die Interessen der Mandantinnen und Mandanten. Und diese BGH-Anwältinnen und Anwälte, die sind eben auf Revisionsrecht spezialisiert und sollen dadurch dann halt eine qualitativ hochwertige Vertretung sicherstellen. Und ja. Sollte das jetzt geöffnet werden, befürchten halt viele, dass es dann einen Wettbewerb um diese BGH-Verfahren geben wird, dass sich dann die Großkanzleien alle wichtigen Verfahren unter den Nagel reißen und letztlich dann nicht nur die Waffengleichheit, sondern eben auch die Qualität der Rechtspflege leiden könnte.
Ja, trotzdem ist es natürlich ein drastischer Eingriff in die Berufsfreiheit, weil es eben nur sehr, sehr wenige Menschen aufgrund sehr harter Auswahlkriterien werden können. Der muss ja irgendwie gerechtfertigt sein.
Ja, das ist richtig. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Das Bundesverfassungsgericht hat 2002 die Singularzulassung aber gebilligt. Also in dem Beschluss heißt es, dass
und auch, glaube ich, sogar in 2017 oder so nochmal irgendwie gehalten, meine ich. Das wurde nochmal bestätigt. Also so alt ist das noch gar nicht, die Rechtsprechung.
Wir packen euch die Beschlüsse auf jeden Fall mal in die Shownotes. Jedenfalls hieß es da, dass die Singularzulassung bezwecke eine Stärkung der Rechtspflege durch eine leistungsfähige und in Revisionssachen besonders qualifizierte Anwaltschaft. Aber ja, du hast recht. Es ist, wie du sagst, die Singularzulassung ist umstritten. Es gibt sehr viel Kritik und zwar einerseits an diesem Auswahlverfahren neuer BGH-Anwälte, aber auch an der Existenz der BGH-Anwaltschaft an sich. Bei dem Auswahlverfahren, da richtet sich die Kritik vor allem gegen die Besetzung dieses Wahlausschusses, weil nämlich neben Mitgliedern des BRAK-Präsidiums da auch BGH-Anwälte drin sitzen und vor allem aber mehrheitlich BGH-Richterinnen und Richter. Das heißt, die Richter entscheiden selber, wer als Anwalt vor ihnen auftreten darf. Und Das ist so einzigartig und, glaube ich, auch ziemlich kurios. Ja, und nach welchen Kriterien dieser Wahlausschuss dann entscheidet, ist auch nicht so ganz klar, denn diese Sitzungen sind nicht öffentlich und im Gesetz ist das auch nicht so genau geregelt. Und Leute, die diese Auswahlgespräche schon mitgemacht haben, die beschreiben die ja als drittes Staatsexamen oder als Inquisition.
So, und jetzt gab es ja also schon häufiger Versuche, das irgendwie abzuschaffen. Zuletzt sind die gescheitert 2019. Und zwar gar nicht erst im Bundesjustizministerium oder so, sondern eben schon in der BRAC. Jetzt hat das aber hingegen plötzlich geklappt. Vor etwas weniger als 2 Wochen hatte die RAG Berlin einen neuen Antrag gestellt auf Abschaffung dieser Singularzulassung, wollte da halt quasi ein anderes Verfahren reinpacken und plötzlich hat das funktioniert, dachten wir. Was war denn da jetzt passiert?
Ja, genau. Also die Kammer hat erstmal vorgeschlagen, diese Singularzulassung durch einen BGH-Fachanwalt abzulösen. Also der Vorschlag sagte, alle Anwältinnen und Anwälte sollen vor dem BGH auftreten dürfen, wenn sie eben eine Fortbildung im Revisionsrecht gemacht haben. Die Idee ist auch nicht ganz neu. Das war 2019 auch schon mal auf dem Tisch und war damals aber noch nicht mehrheitsfähig.
Und wieso hat es jetzt diesmal plötzlich funktioniert?
Tja. Ja, also wenn man der BRAC glaubt, die hat dazu eine ziemlich schmallippige Presseerklärung verschickt, dann wegen der Stimmgewichtung. Die gibt nämlich seit 2022 großen Kammern mehr Stimmen als kleinen. Inzwischen haben die Kammern, also je nach Größe, zwischen 1 und 9 Stimmen. Es gibt halt riesengroße Anwaltskammern mit über 20.000 Mitgliedern in Großstädten, die haben dann 9 Stimmen. Und dann gibt es halt kleine Kammern in der Fläche mit so ein paar tausend Leuten und die haben halt 2 oder 3 Stimmen. Und die Kammer beim BGH. Die ist natürlich winzig klein und die hat auch nur 1 Stimme. Die hat natürlich gegen den Antrag gestimmt, aber letztlich konnten auf wegen dieser neuen Stimmenverteilung die großen Kammern die kleinen bei diesem Antrag überstimmen, auch wenn es super knapp war. Also 48 Ja-Stimmen zu 46 Nein-Stimmen.
Ja, das dachten wir. Bis wir am Dienstag dann erfuhren, dass das Ergebnis dieser Abstimmung falsch war. Die BRAC hat sich nämlich vertan bei der Gewichtung der Stimmen. Auf Nachfrage bei der BRAC, ich hatte das gerüchteweise gehört, hat die Bundesrechtsanwaltskammer dann halt betont, dass man sich nicht verzählt habe. Darauf haben sie dann schon Wert gelegt, glaube ich, um irgendwie den Shame nicht allzu sehr auf sich hereinbrechen zu lassen. Muss man auch schon sagen, Hut ab, immerhin richtig gezählt. Aber sie hat die Stimmen falsch gewichtet. Und der Grund dafür ist ehrlich gesagt erschreckend profan. Also, du hast es gerade schon gesagt, dieses Stimmverfahren richtet sich nach der Anzahl der Mitglieder, also nach der Größe der Kammer. Und das steht in § 190 Absatz 1 Satz 1 Brau. Wir sind ja ein Jura-Podcast. Aber die BRAC, die ja diese Zahlen selbst jedes Jahr zum Anfang des Jahres veröffentlicht, hat das offenbar vergessen oder in die falsche Spalte ihrer eigenen Tabelle geschaut. Nach eigenen Angaben ist ihr bei der Konfiguration des elektronischen Wahlsystems ein Fehler unterlaufen. Die haben nämlich die Berufsausübungsgesellschaften, die ja gerade keine einzelnen Anwältinnen und Anwälte sind, sich aber grundsätzlich seit 2022 auch zulassen müssen, mitgezählt bei den Mitgliedern. Die hätten aber rausgehört. Das steht nämlich in Satz 2 der Vorschrift. Die zählen nicht mit und dabei wären sowohl die Anwaltskammer Frankfurt als auch die Anwaltskammer Berlin unter die Schwelle gerutscht. Die Anwaltskammer Frankfurt unter die 20.000 Mitgliederschwelle, die Anwaltskammer Berlin unter die 15.000 Mitgliederschwelle und dann hätte Berlin, ich glaube, noch 7 statt 8 und Frankfurt hätte 8 statt 9 Stimmen gehabt. Es gab also 2 Stimmen zu viel.
Und das waren jetzt genau die 2 Stimmen, die die Mehrheit ausgemacht haben?
Tja, das weiß man halt jetzt nicht so genau, denn das ist eine verdeckte Wahl. Ich glaube, bei der Kammer Berlin können wir jetzt davon ausgehen, die waren ja die Antragsteller, die BGH-Singularzulassung in der Form abzuschaffen. Da kann man wohl davon ausgehen, dass die für ihren eigenen Antrag gestimmt haben. Bei Frankfurt weiß man es nicht, weil die Wahl eben verdeckt abläuft. Und wenn auch Frankfurt für den Antrag gestimmt hätte, hätte das Ergebnis mit korrekter Stimmengewichtung 46 Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen betragen. Also keine Mehrheit, man braucht eine einfache Mehrheit für diese Entscheidung und der Antrag wäre abgelehnt worden. Ja, was passiert dann jetzt? Habe ich dann natürlich auch sofort mal bei der BRAC nachgefragt und da kam ehrlich gesagt nicht so richtig viel zurück. Aus Sicht der BRAC ein relevant fehlerhaftes Abstimmungsergebnis, hieß es dann von der Pressesprecherin. Das könne nicht korrigiert werden vom BRAC-Präsidium, sondern laut dem BRAC-Präsidium muss es eine neue Abstimmung geben. Die Anwaltskammern seien schon informiert und jetzt sollen dann die Anwaltskammern in der Hauptversammlung entscheiden, wie das weitergehen soll. Auf LinkedIn ging schon gestern Abend die Diskussion los, ist jetzt auch nicht super überraschend, ob das jetzt wirklich ipso iure unwirksam und oder nichtig ist oder wie auch immer, ob das jetzt tatsächlich sozusagen so geregelt werden kann, wie die BRAC das gerne hätte. mit einer neuen Abstimmung. Denn man muss ja schon sagen, das ist ohnehin schon ein schwieriges Thema, das wirklich quasi seit Jahrzehnten umstritten ist, bei dem es nie so richtig klare Mehrheiten für oder gegen irgendwas gab. Und ich glaube, man muss jetzt keine Hellseherin sein, um zu prognostizieren, dass die das jetzt nach diesem ganzen Heckmeck und hin und her vielleicht erstmal wieder liegen lassen werden oder dass sich jetzt zumindest nicht nochmal oder vielleicht auch nicht erstmalig, das wissen wir ja jetzt nicht mal genau, eine Mehrheit dafür finden könnte.
Ja, das ist wirklich blöd gelaufen. Aber also zum Trost kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, dass es vielleicht auch gar nichts wirklich geändert hätte. Denn die BRAC kann das ja selber nicht neu regeln, sondern die kann nur den Vorschlag dem Gesetzgeber zuleiten. Konkret ist das hier das BMJ. Und der müsste dann erstmal eine Gesetzänderung auf den Weg bringen und schließlich müsste dann die Satzungsversammlung wiederum diesen BGH-Fachanwalt aus der Taufe heben. Und ja, wir haben in einem knappen Jahr Bundestagswahlen und ob diese Gesetzänderung bis dahin überhaupt noch zustande gekommen wäre oder überhaupt noch zustande kommt, ist ja ohnehin mindestens mal fraglich.
Das stimmt zwar, aber ich meine, wenn der Grund dafür, dass nichts passiert, irgendwie dann ausnahmsweise mal nicht eine handlungsunfähige Regierung und der nahe bevorstehende Ablauf der Legislaturperiode ist, sondern die Tatsache, dass es einfach einen echt dilettantisch anmutenden Fehler gab bei der Zählung von Stimmen für eine Abstimmung, da weiß ich gar nicht, was jetzt irgendwie schlimmer wäre. Ich glaube, definitiv kann man jedenfalls sagen, dass das einmal mehr jedenfalls kein gutes Licht auf die BRAC wirft. Und das ist ja mit der Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer immerhin das wichtigste Organ der anwaltlichen Selbstverwaltung.
Ist irgendwie aber auch ein Klassiker, so Judex non calculat und so.
Ja, ja, genau. Es war ja klar, dass der Witz noch kommen muss. So, Denise, vielen, vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast in die Untiefen der Singularzulassung beim BGH und den langen Streit darum. Irgendwas sagt mir, dass wir mit dem Thema noch nicht fertig sind. Denn jetzt dürfte dieser Streit noch länger weitergehen. Die Artikel packen wir euch natürlich in die Shownotes.
In Deutschland gibt es sehr viele Vereine, über 600.000 nämlich. Und zu den edleren Vereinen gehört die Vereinigung der Staatsrechtslehrer. Sie ist über 100 Jahre alt und da gibt es jetzt Zoff. Eines seiner Mitglieder soll nämlich der AfD zu nahe stehen. Es geht um Ulrich Vosgerau. Die Vereinigung will Vosgerau jetzt nicht ausschließen, aber sich von ihm distanzieren. Und ein entsprechender Vorschlag hat seinen Weg zur FAZ gefunden. Okay, was war Vosgerau jetzt für einer? Er war Privatdozent an der Uni Köln, hat habilitiert über Staatsrecht und EU, hat schon Gutachten für die AfD verfasst, ist Mitglied in der CDU und er vertrat juristisch Björn Höcke. In jüngster Zeit hat er Gastbeiträge verfasst für die Junge Freiheit und auch für News. So, in diesem Entwurf steht nun drin, wir distanzieren uns davon, dass ein Mitglied der Staatsrechtslehrervereinigung seine Expertise jenen Kräften zur Verfügung stellt, die dieses Wissen dazu nutzen, die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung im rechtsextremen Sinne zu unterminieren. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie wissen, warum es nicht die FDGO ist, sondern die FDVO. Ich weiß es nämlich nicht.
Aber den letzten Anlass hat doch jetzt das Potsdamer Treffen gegeben dafür, oder? Das war jetzt so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Ursache war, aber zumindest der Anlass dafür, dass jetzt dieser Distanzierungsversuch unternommen wird, oder?
Genau, in dem Treffen des Düsseldorfer Forums am 25. November 2023 in Potsdam. Das wird ausdrücklich vorher erwähnt und auch auf den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner als Redner hingewiesen. Also das war sicherlich der Punkt, der es fast zum Überlaufen brachte, würde ich annehmen. Unterschrieben haben das Ganze 120 Leute, unter anderem Susanne Bär und Andreas Paulus und Christoph Möllers und solche Leute. Und sie wollen sich eben von Herrn Vosgerau distanzieren.
Wissen wir genau, was das bedeutet? Es gäbe doch auch die Möglichkeit, die auszuschließen, oder?
Ja, Ausschluss bedeutet es wohl nicht. Laut FAZ sei ein Ausschlussantrag zunächst gestellt worden, aber die Satzung sieht sowas nur vor, wenn, Zitat, in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen wurde. Und das sei, so die FAZ weiter, wohl nur dann der Fall, wenn, sagten jedenfalls Vereinsrechtsexperten, wenn man viel krassere Verstöße macht, also irgendwie, keine Ahnung, Randale macht bei einer Vereinsversammlung und solche Geschichten. Also das reicht wohl bei weitem nicht aus.
Was sagt denn Ulrich Vosgerau dazu?
Ja, der hat jetzt schon eine Stellungnahme veröffentlicht. Er sagte, sehr subtile Art, die Antragsteller sind in meinen Augen Idioten, die um jeden Preis den Anführungsstriche Kampf gegen Rechts Anführungsstriche nun auch in die bislang unabhängige, überparteiliche und nur der Wissenschaftsfreiheit verpflichteten Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer tragen wollen.
Gut.
Ja, er sagt also, Nein, er sagt, bring it on. Wenn die Staatsrechtslehrervereinigung erst einmal einen TikTok-Kanal einpflegt, dann können sich Vosgerau News und Co. wahrscheinlich warm anziehen. Aber bis dahin würde ich auch annehmen, dass Herr Vosgerau zumindest im Gerichtshof der Öffentlichkeit jetzt erstmal bessere Karten hat. Ob das so bleibt oder ob dann vielleicht die geballte Macht der Professoris und Professorinnen da etwas ausrichten kann, wir werden sehen.
Naja, und vielleicht er ja auch versuchen wird, sich juristisch dagegen zur Wehr zu setzen. Mal schauen. Ich glaube, das könnte spannend werden.
Apropos Distanz zu Rechten, du hast noch etwas zur Resilienz des Bundesverfassungsgerichts dabei.
Das Bundesverfassungsgericht.
Ja, da gibt's ein interessantes Update aus dem Bundesrat. Kurz zurück für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Es gibt eine parteiübergreifende Initiative, um das Bundesverfassungsgericht und seine Unabhängigkeit abzusichern. Vor allem halt für den Fall, dass undemokratische Parteien an die Macht kommen könnten. Ihr wisst schon, die Erosion von Demokratien beginnt beim Rechtsstaat und dort in der Justiz. Da muss man sich ja nur umschauen. Schon in den Nachbarländern seit einigen Jahren. Man kann Gerichten die Macht nehmen, Gesetze zu verwerfen. Man kann unliebsame Richterinnen früher loswerden und politisch gewünschte Richter früher einsetzen. Die Pläne der Ampelregierung und der Union, das ist ja durchaus irgendwie hervorzuheben, haben wir euch detailliert vorgestellt in Folge 16 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Könnt ihr gerne nochmal reinhören in aller Kürze. Also es sollen so wichtige Faktoren zum Beispiel zu den Richterwahlen sollen im Grundgesetz verankert werden, statt wie bisher nur im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Vorteil dann, sie wären nur noch mit 2/3 Mehrheiten änderbar. Und wenn eine Partei mit einer Sperrminorität die Wahl neuer Verfassungsrichterinnen und Richter verhindern könnte, das haben wir ja jetzt schon häufiger gesehen, dass man recht schnell an eine Sperrminorität, schwieriges Wort, kommen kann, auch wenn man eben noch nicht an die Regierung kommt, soll dann das jeweils andere Organ die Richterinnen und Richter wählen können. Also der Bundesrat statt dem Bundestag und umgekehrt. Und jetzt hat der Bundesrat gesagt, er geht das alles mit. Das war am vergangenen Freitag im Prinzip Konsens. Er will aber sogar noch mehr. Nämlich alle Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sollen zukünftig nur noch mit Zustimmung nicht nur des Bundestags, sondern auch des Bundesrats möglich sein. Und das soll im Grundgesetz geregelt werden. Der Hintergrund ist, dass man nicht einfach Sicherungsmechanismen mit einfacher Parlamentsmehrheit außer Kraft setzen können soll. Das Argument liegt auf der Hand. Der Bundesrat ist natürlich nicht so einfach zu verändern, wie das beim Bundestag der Fall ist. Dort bräuchte es zum Beispiel ja mehrere Landtagswahlen, um wirklich Mehrheiten zu verändern. Es gibt ja keine Legislaturperioden und so weiter. NRW und 6 andere Länder haben das, glaube ich, diesen Entschließungsantrag vergangenen Freitag erstmal eingebracht. Da war Bayern dabei und dann hat Bayern irgendwie am Donnerstagabend seine Zustimmung zurückgezogen. War am Ende aber kein Thema, weil dafür 6 weitere Länder aller Couleur irgendwie nachkamen. Das reichte also locker. Das steht jetzt, glaube ich, schon für die nächste Sitzungswoche oder für die übernächste auf der Tagesordnung des Bundestags. Dürfte, könnte, sollte, müsste da noch irgendwie geändert werden, weil halt diese Bundesratsänderung noch nicht drinsteht. Christian Rath schrieb, in der Taz packen wir euch natürlich in die Shownotes, dass die Verhandlungsposition des Bundesrats recht stark sei, weil eben Grundgesetzänderungen nur möglich sind, wenn im Bundestag und im Bundesrat 2/3 Mehrheiten existieren. Und das klingt natürlich alles erstmal irgendwie fein. Der Deutsche Anwaltverein, der Deutsche Richterbund haben schon gesagt, das finden wir super, wenn auch der Bundesrat da zustimmen müsste. Alles ist gut, was noch mehr Schutz fürs Bundesverfassungsgericht bedeutet. Aber es wird ganz sicherlich auch wieder irgendwelche Gegenargumente geben. Das ist ja wie immer bei dieser Resilienzfrage des Bundesverfassungsgerichts ein recht komplexes Thema. Es dürfte wahrscheinlich auch noch eine Sachverständigenanhörung im Bundestag geben, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Das soll wohl alles Anfang nächsten Jahres verabschiedet werden. Ich hoffe jedenfalls, dass dadurch jetzt nicht wieder ein mühsam gefundener Kompromiss aufgeschnürt wird und dann womöglich komplett in Gefahr gerät. Denn wenn man sich damals die Pressekonferenz angesehen hat, wo dieser jetzt gefundene Kompromiss vorgestellt wurde, dann war das alles sehr staatstragend. Alle haben betont, wie einig man sich halt sei, auch zwischen Regierung und CDU und CSU. Aber man hat eben auch doch schon recht klar gemerkt, dass die Grünen gerne noch mehr gehabt hätten, während die Union, die sich ja traditionell schwer damit tut, Grundgesetzänderungen und sowas vorzunehmen und sogar in diesem Fall hier noch gern von Panikmache spricht, sich jetzt schon mit den Änderungen, die bisher geplant waren, ziemlich schwer tut. Das kann zwar nicht mal Peter Müller verstehen, wie er heute Morgen in einem Interview mit der FAZ noch gesagt hat. Wir erinnern uns, Peter Müller war bis 2023 selbst Richter des Bundesverfassungsgerichts und er ist ehemaliger CDU-Politiker. Er war zum Beispiel Ministerpräsident, aber auch Justizminister im Saarland, bevor er ans Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Und der nun quasi in Doppelfunktion und muss es wissen, hat im FAZ-Interview gesagt, wenn man Regelungsbedarf sähe, dann halt auch richtig machen. Er kann offenbar nicht so richtig verstehen, dass die Union da jetzt zögert und zaudert, da noch weiterzugehen. Das Thema der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts eignet sich nicht für parteipolitische Kraftmeierei. Schauen wir mal, ob die Union das auch so sehen wird.
So, wir wollen nicht schon wieder über eine Stunde kommen. Wir haben nämlich eine Hörerin, die großen Wert darauf legt, dass sie in ihrer Laufrunde mit uns durchkommt. Diesmal schafft es, glaube ich.
Sie weiß, wer gemeint ist, genau. Wir machen jetzt Schluss für heute. Die Musik kommt rein und wir gehen raus. Kritik, Feedback, Liebesbriefe bitte wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Dazu eine ganz kurze Anmerkung noch. Danke, dass ihr uns Themenvorschläge schickt. Wir können die natürlich nicht alle aufgreifen. Wir lesen sie aber alle. Vielen Dank, seid bitte dessen gewiss.
Ja, Sterne könnt ihr geben in den Podcast-Apps und auch sehr nette Bewertungen hinterlassen. Ihr könnt auch Kritik hinterlassen. Mir ist inzwischen alles egal.
Mir ist nicht alles egal. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Adios.